Warum zur Religion zurückkehren, wenn wir uns doch als Gesellschaft schon längst weiterentwickelt haben? Warum sollten wir zurückkommen zu etwas, was die meisten Kriege, den größten Hass, die größte Diskriminierung, Sexismus und Rassismus gebracht hat? Warum braucht es das überhaupt noch, Religion? Bringt es mir überhaupt etwas? Wofür brauche ich denn Gott, wenn ich doch ganz gut zurechtkomme, nicht depressiv bin, nicht einsam bin, nicht arbeitslos und nicht krank bin? Jesus, der eine Weg, gibt es nicht so viele bekannte Persönlichkeiten? Gandhi, Mandela, Mutter Teresa? Warum sollte ich mein Leben nach einer einzigen Person ausrichten? Und ein Buch, da gibt es nicht viele interessante Bücher zum Lesen. 2000 Jahre alte Geschichten sollen für mein heutiges Leben in einer Welt, die ganz anders ist, relevant sein. Und dann auch noch Teil einer Gemeinde sein, wenn es auch auf die Beziehung zwischen mir und Jesus ankommt und nicht auf meine Beziehung zu der Gemeinde. Kann ich nicht meinen Glauben viel besser ohne eine Gemeinde leben? Und sind nicht schon längst die verschiedenen Kirchen und die ganzen Zugehörigkeiten, diese ganzen Schubladen schon längst obsolet geworden? Und sind sie überhaupt relevant für das Leben? Weil wenn wir die großen Themen der letzten 5 Jahre anschauen und Corona davon abziehen, dann haben wir die MeToo-Debatte gehabt, die die Gesellschaft bewegt hat, wo wir als Kirche relativ wenig vielleicht dazu gesagt haben. Black Lives Matter, There is no Planet B, die Frage vom Klima, sind alles Fragen, auf die wir eigentlich als Kirche, und ich beziehe mich damit ein, als Prediger, wenig Aufmerksamkeit gewidmet haben. Und manchmal frage ich mich, beantworten wir als Kirche, ich als Prediger, Fragen, die keiner mehr stellt? Und beantworte ich Fragen, die die Menschen da draußen stellen? Kenne ich überhaupt die Fragen, die die Menschen da haben, die in meiner Umgebung wohnen? Kenne ich diese Menschen? Und stellen sie überhaupt noch Fragen? Oder haben sie schon längst abgefunden, einfach im Hier und Jetzt zu leben, das Beste irgendwie draus zu machen? Für die meisten von euch ist das sicherlich ein seltsamer Einstieg in eine Predigt. Warum erzähle ich euch das alles? Es sind Themen, die mich bewegen und das hat, glaube ich, mit meiner Arbeit zu tun. Ich arbeite in der Kommunikationsabteilung. Jana hat gesagt, ich bin Pressesprecher. Und nicht nur das, dass das Team in der Vereinigung, wir merken, dass immer mehr Menschen Videos schauen und dadurch irgendwann zu Gottesdiensten kommen. Die Frage ist, welche Sachen müssen wir ihnen bieten, ihnen liefern, dass sie Interesse bekommen am Glauben, an Gott, an der Adventgemeinde. Und Kommunikation ist nicht immer ganz leicht, weil es oftmals auch im Desaster enden kann, wie auf diesem Schild, auf dieser Übersetzung. Hier bitte bellen. Oder wir kennen auch andere Schilder dieser Art, wenn man in einem guten Raum sitzen will, an einem heißen Sommertag, dann hilft wenig gesalzene Luft zu haben. Dann wäre viel schöner, eine Klimaanlage zu haben. Manchmal kann aber Kommunikation auch ganz einfach irrelevant sein, wie dieses Schild, was uns hinweist, wann da ein Halteverbot ist. Und nämlich, es ist eigentlich immer da. Oder es gibt noch ein besseres Schild, was ich gefunden habe in Deutschland. Wenn man nicht mal weiß, wo man abbiegen muss, kann man sich einfach auf dieses Schild verlassen. Völlig nutzlos, abgesehen davon, wenn man vielleicht nach Lübben fahren will. Alles andere hilft dann nicht wirklich weiter. Und die Frage ist, sind wir manchmal auch so als Kirche, als so wie wir reden, auch so ein bisschen vielleicht schwer verständlich, auch ein bisschen irrelevant geworden? Das ist die Frage, die uns viel bewegt. Und die Frage ist, wie können wir diese Millionen Menschen erreichen, und ihnen von Gott erzählen, so dass sie das verstehen und sagen, hey, davon will ich mehr wissen und nicht weniger wissen. Das Zweite, was angesprochen wurde, ist, ich wurde gefragt, eine Gemeinde zu gründen und ich habe zuerst eigentlich gedacht, das ist unmöglich und ich würde das sicherlich nicht machen. Die Idee ist, wir merken, dass wir Mühe haben, Menschen von ganz draußen zu gewinnen, die sehr säkular geprägt sind, die wenig kirchliches Gedankengut noch wissen, die mit Symbolen, mit Sachen nicht mehr viel mehr anfangen können. Und die Frage ist, wie gründet man eine Gemeinde für solche Menschen? Ich habe eine Ausbildung gemacht an der Generalkonferenz mit der Division zusammen zu einer Gemeindegründung und durch einen längeren Prozess auch mit Gott, durch Gebeten, durch viele Gespräche studieren, sind wir drauf gekommen, wir wollen eine ganz bestimmte Zielgruppe ansprechen. Nicht alle, sondern Menschen, die Mühe haben, in eine Kirche zu gehen, in ihren Fuß dahin zu setzen, weil sie vielleicht verletzt worden sind, weil sie ein negatives, schlechtes Bild davon haben. Aber Menschen, die in der Woche vielleicht schon viel am Schreibtisch sitzen und sich am Wochenende bewegen wollen, die gerne in der Natur sind, diese Menschen einzuladen und mitzunehmen. Wir treffen uns im Keimgebäude, wir sind draußen in der Natur und versuchen verschiedene Zugänge zum Glauben zu finden, die ganz unterschiedlich sein können. Wir sind mal im Fluss, wir sind mal auf dem Berg, wir waren schon mal auf dem Friedhof. Wir wollen so Menschen ein geistliches Zuhause bieten, die all das vielleicht nicht mehr wissen, die vieles nicht mehr verstehen, aber die eine Gemeinschaft suchen und die ein ehrliches Gespräch über den Glauben suchen. Und diese ganzen Themen zusammen haben eigentlich viel mit etwas zu tun, was wir vielleicht Kontextualisierung nennen. Ich habe ein Buch gelesen, das hat mich stark bewegt und es ist von Timothy Keller, einem amerikanischen Theologen, der in New York eine Gemeinde gegründet hat. Also wenn ihr eine Gemeinde gründen solltet, New York ist sicherlich eines der schwierigsten Gebiete auf der ganzen Welt. Und er schreibt ein Buch und das heißt Center Church. Und was mich darin angesprochen hat, war ein Kapitel über die Frage eigentlich von Kontextualisierung. Das ist ein bisschen vielleicht die zweite Frage in dieser Predigt. Ist der Gedanke von Kontextualisierung an sich, ich werde es gleich erklären, biblisch? Kontextualisierung heißt, du musst den Kontext verstehen, in dem die Bibel geschrieben ist, und das Übertragen, Übersetzen in den Kontext, in dem wir leben, der ganz anders ist, als in der biblischen Geschichte damals gewesen ist. Und manche sagen, na, Kontext, das brauchen wir alles nicht. Man könnte es vielleicht mit Brücken vergleichen. Man könnte sagen, es sind einfach nur Brücken. Und unsere Aufgabe ist, wir müssen einfach die Botschaft, die Wahrheit über diese Brücke bringen zu den Menschen. Und was die damit machen, ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind einfach aufgerufen worden, die Wahrheit zu verkündigen. Wenn wir dieses Bild von der Brücke nehmen, wo die Botschaft rüber muss, dann haben wir, glaube ich, ein Problem, wenn wir dieses Bild gebrauchen. Es gibt manchmal, und das kenne ich aus dem Studium, wo man vielleicht biblisch tief reingeht in den Text, verschiedene Parallelverweise aufzieht und da etwas entdeckt, und das ist im Griechischen Akkusativ genial, weil das hier in der Parallelstelle zu LXX und da dann das wieder aufzeigt, dass es da bringt, und man sich fragt, was hat das mit meinem Leben zu tun? Manchmal enden diese Brücke einfach, könnte man vielleicht sagen, sie enden im Nirgendwo. Sie erreichen nicht die Lebenswelt der Menschen, die um uns herum leben. Das Gegenteil, könnte man vielleicht sagen, sind manchmal so Brücken, man könnte sagen, vielleicht aus dem Nirgendwo. Man will die Menschen erreichen, man will das Thema, was sie bewegt, darüber predigen. Man schreibt jetzt eine Predigt und man überlegt, was man sagen will. Und dann schreibt man das auf und damit das Ganze noch biblisch ist, schmeiße ich noch ein, zwei schnell Bibeltexte rein. Und dann ist es ja eine gute Predigt. Das wäre das andere Extrem, so von der Gesellschaft, vielleicht davon zu reden, dass man meist die Bibel einfach nur noch so als, vielleicht als bisschen als Schutzmantel nutzt. Dann kommt eigentlich die Brücke aus dem Nirgendwo. Sie geht zwar den Menschen hin, aber sie kommt selten aus dem biblischen Text an sich. Und ich glaube, manches Mal, wenn wir an Brücken denken, wir haben das gesehen, jetzt auch bei den Unwettern, dass Brücken nicht immer stehen bleiben, dass sie manchmal auch weggerissen werden oder zusammenfallen, weil manche Brücken vielleicht nicht stabil genug sind, einen Panzer über diese Brücke fahren zu lassen oder hier einen schweren Zug fallen zu lassen. Tim Keller gebraucht dieses Verständnis, um zu zeigen, dass wir schauen müssen, was verstehen die Menschen, was sind ihre Sorgen, ihre Ängste, ihre Nöte. Und wir müssen schauen, was der Text der Bibel sagt, was das ausdrückt. Und wir müssen auf dieser Brücke immer wieder hin und her gehen, immer tiefer graben, um zu verstehen, was brauchen die Menschen und was sagt die Bibel und wie passt das zusammen. Es ist nicht so sehr eine Einbahnstraßenkommunikation. Ich sage jetzt, was die Bibel sagt. Sonst ein Verstehen, was die Bibel sagt, verstehen, was die Menschen sagen und verstehen, wo das Ganze sich trifft. Und das Problem ist dabei, dass wir alle ja auch in einer Kultur leben. Wir leben als Adventisten ja nicht kulturlos, sondern wir selbst sind auch Teil einer Kultur. Die Art und Weise, wie ihr die Bibel hier in Zürich versteht, wird anders sein, wie Adventisten sie in Sri Lanka verstehen werden. Weil sie in einem anderen Kontext, sie leben in einer anderen Kultur. Wir haben manchmal blinde Flecken und Muster, wo wir Bibeltextstellen lesen, aber sie mehr mit unserer Kultur erklären. Auch wir müssen uns korrigieren lassen, bereit sein, dass wir manchmal auch vielleicht so eine Art blinden Fleck haben. Und das führt uns zu dieser Frage, ist das Ganze biblisch und wenn ja, wie machen wir das? Ich will euch mit reinnehmen zwei Beispiele. Das erste Beispiel finden wir in zwei verschiedenen Predigten. Petrus predigt an Pfingsten und er predigt hier, und ich habe euch in schwarz die interessanten Sachen festgesetzt. Ich lese es nur in Ausschnitten, weil die Zeit etwas kurz ist. Apostelgeschichte 2, da predigt Petrus und er sagt hier, die Adressaten jüdische Männer und ihr Einwohner Jerusalems. Personen, die das ganze Alte Testament kennen, zu diesen Menschen redet er. Und er sagt, was vom Propheten Joel geschrieben wurde, was David über ihn sagt. Und dann sagt er, das Ganze redet von Jesus, also das ganze Alte Testament redet von Jesus. Und dann sagt er, ihr habt ihn gekreuzigt. Also er bringt es relativ offen und klar, man könnte auch sagen, relativ biblisch direkt. Zweiter Gedanke, Paulus predigt in Athen. Er zitiert nicht Joel, er zitiert nicht David. Er redet nämlich zu ganz anderen Menschen, er redet zu Männern von Athen und er merkt etwas, hey, ihr Athener, ihr habt eine Eigenschaft, ihr seid sehr gläubig, ihr seid sehr religiös. Ihr habt viele Altäre, wo ihr opfert. Und da entdeckt er einen Altar, der dem unbekannten Gott geweiht ist. Und er sagt, hey, ihr habt so viel Angst, alle Götter zu besänftigen, zu befriedigen, dass ihr selbst einen Altar gemacht habt, dem unbekannten Gott. Den habe ich getroffen, von dem will ich euch heute etwas erzählen. Auch spannend ist, Paulus zitiert keine einzige Stelle aus der Bibel, sondern er zitiert einen Dichter aus ihrer Denkwelt, um ihnen etwas aufzuzeigen, was zutiefst biblisch ist. Und dann erzählt er davon von einem Gericht und er fährt, es kommt langsam auch zu Jesus. Leider wird er unterbrochen in seiner Botschaft, wir wissen nicht, wie er sie zu Ende geführt hätte. Aber wir sehen, dass diese zwei Apostel, beide vom Heiligen Geist erfüllt, ganz unterschiedlich zu unterschiedlichen Menschen reden und beide sind in der Bibel überliefert. Jetzt gibt es einige, die sagen, ja, ja, Marvin, pass mal gut auf. Paulus hat gemerkt, das war nicht so erfolgreich in Athen. Er geht jetzt nach Korinth und dort macht das anders. Wir schauen uns die Textstelle in Korinther an, gehen. Und das könnt ihr aufschlagen in 1. Korinther 1. Was spannend ist, Ellen Weiss schreibt etwas Interessantes dazu. Ich bringe euch zwei Zitate mit. Sie schreibt, die Menschen eines jeden Landes haben ihre eigenen unverwechselbaren Eigenschaften. Es ist notwendig, dass die Menschen weise sind, damit sie wissen, wie sie sich an die besonderen Vorstellungen des Volkes anpassen und die Wahrheit so einbringen, dass sie ihnen Gutes tun können. Bringen wir den Menschen Gutes? Freuen sich Zürcher, dass es die Krami gibt? Sind wir ein Segen für Menschen in unserer Gesellschaft, in unserer Umwelt? Sie müssen in der Lage sein, die Bedürfnisse der Menschen zu verstehen und zu erfüllen. Zwei Sachen sagt sie. Verstehen? Verstehe ich, was die Bedürfnisse meiner Mitmenschen sind? Und dann noch viel schwieriger, erfülle ich diese Bedürfnisse? Also aus, ich habe das ins Deutsche übersetzt, Testimonies to Ministers and Gospel Workers. Zweites Zitat auch von ihr, und jetzt bezieht sich direkt auf Paulus. Brüder, und wir könnten wahrscheinlich jetzt hinzufügen, Schwestern, die ihr hinausgeht, um für diejenigen zu arbeiten, die in den Ketten von Vorurteilen und Unwissenheit gefesselt sind. Ihr müsst die gleiche göttliche Weisheit anwenden, die Paulus an den Tag legte. Also sie lobt ihn hier. Und ich schreibe dann weiter, wenn ihr an einem Ort arbeitet, wo die Seelen gerade anfangen, die Schuppen von ihren Augen zu verlieren und die Menschen als wandelnde Bäume zu sehen, seid sehr vorsichtig. Er sagt, passt auf, seid achtsam, die Wahrheit nicht so darzustellen, dass Vorurteile geweckt werden und die Tür des Herzens für die Wahrheit verschlossen wird. Er sagt also, achtet darauf, wie ihr das Ganze erzählt. Sie sagt nicht, was ihr erzählt so sehr, sondern sie sagt, wie ihr die Botschaft erzählt, dass die Menschen nicht sagen, davon habe ich keinen Bock, was zu erfahren. Dass Vorurteile geweckt werden, also falsche Vorstellungen über den Glauben, über Kirche, und einfach sagen, boah, wenn das Kirche ist, will ich damit nichts zu tun haben. Stimmt, und jetzt ist sie noch krasser, sie sagt, stimmt mit den Menschen in jedem Punkt überein. Sie sagt nicht in ein paar Punkten, so zwei, drei, vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen zustimmen, so, wenn es sein muss. Sondern sagt in jedem Punkt überein, indem ihr dies konsequent tun könnt. Lass sie sehen, dass du ihre Seelen liebst und mit ihnen so weit wie möglich im Einklang sein willst. Wenn die Liebe Christi in all euren Bemühungen zum Ausdruck kommt, werdet ihr in der Lage sein, den Samen der Wahrheit in einige Herzen zu säen. Sie sagt nicht in alle Herzen zu säen, sie sagt in einige zu säen. Gott wird den gesäten Samen bewässern und die Wahrheit wird aufgehen und zu seiner Ehre wird sie Frucht tragen. Schreibt sie in Evangelisms auch ins Deutsche übersetzt. Jetzt kommen wir zu diesem Text, Korinther. Also wir hatten das gesehen, Petrus predigt in Jerusalem ziemlich direkt aus dem Alten Testament. Paulus macht genau das Gegenteil in Athen. Und das scheint so mehr oder weniger erfolgreich zu sein. Und manche sagen jetzt, in Korinth hat er begriffen, das war falsch. Korinth bringt die volle Botschaft. Und das ist das Spannende. Korinther, 1. Korinther 1, 22 bis 25. Es lohnt sich, euch den Text aufzuschlagen, dass bei dem werden wir ein bisschen weiter verweilen. Er schreibt dort, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen. Also Paulus fällt auf, da gibt es zwei verschiedene Völker und die wollen zwei verschiedene Sachen. Bei den Juden ist es wichtig, Zeichen zu haben. Sie wollen sehen, dass etwas Gewaltiges passiert, dass etwas Unnatürliches ist, das ihr gesamtes Leben verändert. Die Griechen brauchen nicht so sehr Wunder. Bei den Griechen, das sind Philosophen, das sind Dichter, Denker. Die wollen darüber diskutieren, die wollen Weisheit hören. Schreibt Paulus Vers 23, da verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen, das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Also Paulus schreibt hier, er predigt etwas, das erregt bei den Juden ein Ärgernis und für die Griechen ist es eine Torheit. Spannend ist, einige Verse später schreibt Paulus in Kapitel 10 das Folgende, das scheint sich so ein bisschen zu widersprechen. 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt, was ihr auch tut, tut alles zur Ehre Gottes. Erregt keinen Anstoß, weder bei den Juden, noch bei den Griechen, noch bei der Gemeinde Gottes. So wie auch ich in jedermann in allem zu gefallen lebe und suche nicht, was mir dient, sondern was den vielen dient, damit sie gerettet werden. Also Paulus sagt, ich will nicht bei den Juden anstoßen, ich will auch nicht bei den Griechen anecken, auch nicht bei der Gemeinde. Und trotzdem lesen wir hier in Kapitel 1, dass er ja irgendwie doch aneckt. Und das Spannende ist, glaube ich, wie er aneckt. Griechen wollten Weisheit hören und in ihrer Vorstellung war es das Dümmste auf der Welt, dass eine Person als Verbrecher am Kreuz stirbt und dann alle Menschen den Verbrecher verehren, kann man dümmer sein? Deshalb ist es für die Griechen eine Torheit auf den ersten Blick. Die Juden, die wollten einen Messias haben, jemand, der sie von den Römern befreit, der aufräumt, der rausschmeißt. Und dann kommt jemand, der sich gefangen nehmen lässt, der sagt, er ist Gott und er lässt sich gefangen nehmen, er lässt sich kreuzigen, er lässt sich auspeitschen, auslachen. Das ist doch kein Befreier. Paulus schreibt hier, und das hilft uns, glaube ich, diesen Text zu verstehen, er predigt von Jesus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Für die Griechen, die Weisheit wollen, sagt er, hey, es gibt nichts Weiseres als ein Gott, der absolut liebevoll ist und absolut fair und gerecht und der schafft am Kreuz beides miteinander zu kombinieren, sodass er aus Liebe die Menschen retten kann und trotzdem Schuld gesühnt wird. Seht ihr Griechen, dass ihr philosophisch keine bessere Lösung für dieses Problem findet als Gott selbst, der am Kreuz stirbt? Gottes Weisheit ist so viel besser als noch alle jegliche Philosophie, die ihr bis jetzt darüber nachgedacht habt, um das Problem zu lösen, in welcher Welt wir leben. Und er sagt zu den Juden, predigt er von Gottes Kraft, weil er predigt davon, dass es die größte Kraft ist, nicht zurückzuschlagen, nicht zurückzuspucken, nicht zurückzugeben, sondern dich kreuzigen zu lassen für andere Menschen. Das ist der ultimative Kraftbeweis Gottes. Es ist keine Stärke, dem anderen eine runterzuhauen, sondern eine Stärke, sich eine runterhauen zu lassen und trotzdem diese Person zu lieben. Das ist wahre Stärke, sagt Paulus. Das ist so viel kräftiger, als es ihr euch vorgestellt habt. Das heißt, und so schreibt das Tim Keller, ich bringe ein Zitat von ihm, Paulus nutzt das Kreuz, um die intellektuelle Hybris der Griechen und die Werksgerechtigkeit der Juden in Frage zu stellen. Er bekräftigt ihre grundlegendsten kollektiven Sehnsüchte. Weisheit und Kraft, indem er zeigt, dass Christus allein die wahre Weisheit ist, nach der die Griechen schon immer gesucht haben, und dass Christus allein die wahre Gerechtigkeit ist, nach der die Juden schon immer gesucht haben. Paulus' Herangehensweise an die Kultur ist also weder völlig konfrontativ noch völlig bejahend. Er wettert nicht einfach gegen den griechischen Stolz auf den Intellekt, die sitzen da im Elfenbeinturm, diskutieren die ganze Zeit, wie weltfremd ist denn das. Er greift auch nicht die Juden direkt an oder den jüdischen Stolz auf die Macht. Stattdessen zeigt er ihnen, dass die Art und Weise, wie sie die Dinge anstreben, sie nicht dahin bringen wird, wo sie gern sein wollten. Und er zeigt ihnen einen besseren Weg auf. Er zeigt die Widersprüche in ihrem System. Und er zeigt ihnen auf, dass der bessere Weg, die bessere Lösung dieses Dilemmas für sie ist Jesus Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Vielleicht kann man das Ganze so beschreiben. Und die Frage ist vielleicht, was heißt das jetzt, was machen wir damit? Wenn wir mit einem Menschen über den Glauben reden, dann kann man das vielleicht in zwei Kategorien einteilen. Es gibt Überzeugungen, wo die Gesellschaft zustimmt. Zum Beispiel Überzeugung, dass Gott den Menschen frei erschaffen hat und dass er frei wählen darf und frei ist, sein eigenes Leben zu gestalten. Das ist eine biblische Gedanke, wo die meisten Menschen sagen würden, ja, das finde ich gut, dass Gott das so macht. Es gibt andere Sachen, wir könnten es vielleicht B-Überzeugung nennen, wo die Leute sagen würden, nee, damit komme ich gar nicht klar. Ein Gott, der vorschreibt, wie die Sexualität gelebt sollte, was Ehe heißt, das finde ich gar nicht fair, weil das ist diskriminierend als Beispiel. Es gibt Überzeugungen, die anstößig sind, die sie unplausibel halten. Das wäre hier dieses eine Beispiel. Und die Frage, wenn ihr die Aufgabe habt, Holz und Steine flussabwärts zu transportieren, wie würdet ihr das machen? Also ihr müsst Steine transportieren und Holz. Ihr dürft Vorschläge bringen. Ein Schlitten, genau, ja. Ich kenne bis jetzt nur einen Schlitten an Land. Es wäre praktisch auch die Kraft des Flusses zu nutzen. Was? Genau, also es gibt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt die Steine zusammen schnüren mit Schnüren. Dann könnt ihr das Holz oben drauf tun. Andere Möglichkeit ist, ihr schnürt das Holz zusammen und ihr tut dann die Steine oben drauf. Und die in Physik ein bisschen aufgepasst haben, merken, dass Eins davon funktioniert, während das zweite eher so enden wird, weil Steine schlecht schwimmen. Aber Steine schwimmen dann, wenn sie auf Holz getragen werden. Und ich glaube, das ist ein Ansatz, wie Paulus hier mit der Kultur vorgeht, indem er das bringt, das Holz, was sie trägt, wo die Griechen mitgehen, Weisheit ist wichtig, wo die Juden das verstehen, Kraft ist etwas Gutes, und dann transportiert er die Sachen, die Steine, die vielleicht schwieriger sind für sie zu ertragen. Seid ihr noch dabei? Habe ich noch ein paar Minuten? Okay, ich bringe noch ein zweites Beispiel. Julierpass, ein Fels, der auf die Straße gerollt ist. Man will ja wieder weiter die Straße benutzen, man muss diesen Fels wegsprengen. Und die meisten wissen, man sprengt nicht einfach so weg, dass man außen den Sprengstoff dran irgendwie klebt oder festklammert und dann diesen Fels anfängt zu sprengen. Der einzige Weg, diesen Fels wegzubekommen, ist, dass du Bohrungen machst in den Fels rein, dann Sprengstoff anbringst und dann diesen Fels wegsprengen kannst. Tim Keller schreibt dazu, wenn wir einfach drauf lossprengen und gegen die Übel der Kultur wettern, ist es unwahrscheinlich, dass wir bei den Menschen, die wir erreichen wollen, Gehör finden. Nichts, was wir ihnen sagen, wird Gehör finden, denn wir werden abgeschrieben und abgetan. Die religiösen Spinner, die keine Ahnung haben von dem, wo wir leben. Die völlig seltsame Ansichten, Vorstellungen haben. Wir mögen uns tugendhaft fühlen, wir mögen uns mutig sein. Boah, den haben wir jetzt so richtig gezeigt, da haben wir jetzt richtig die Botschaft gebracht. Aber wir haben es eigentlich versäumt, das Evangelium zu würdigen, weil wir es nicht in seiner überzeugendsten Form den Menschen gebracht haben. Das ist das Dilemma. Wir können einfach nur andererseits nachbohren, die Kultur bestätigen, hey, macht das super, ihr seid voll gut drauf, ihr müsst euren Weg gehen. Und widerspiegeln und Dinge sagen, die den Menschen akzeptabel finden, werden wir kaum erleben, dass sich jemand bekehrt. In beiden Fällen werden wir es nicht schaffen, diesen Felsbrocken zu bewegen. Auch hier mögen wir uns mutig vorbildlich führen. Wir sind sensibel, wir passen auf, was die Menschen wollen, wir fahren nicht einfach mit dem Zug drüber. Aber trotzdem, glaube ich, haben wir auch hier das Evangelium nicht gewürdigt, weil wir es nicht pointiert, nicht prophetisch sprechen ließen. Er schreibt weiter, nur wenn wir unsere Sprengungen auf der Grundlage unseres Bohrens vornehmen, also beides kombinieren, das Bestätigen wie auch das Kritisieren, das Holz wie auch die Steine bringen, wenn wir die Irrtümer der Kultur auf der Grundlage dessen, was sie zu Recht glaubt, in Frage stellen, werden wir sehen, dass das Evangelium Auswirkungen auf die Menschen hat. Ich habe das meinem Team vorgestellt mit den Gemeindegründungsprojekten. Die haben zu mir gesagt, Marvin, das ist alles schön philosophisch, viel zu abstrakt, damit kann ich nichts anfangen. Ich weiß nicht, ob das euch so geht. Es tut mir leid, mich begeistert das, mich bewegt das. Vielleicht ein Beispiel oder drei vielleicht Angebote. Das eine ist, ich glaube, für ein paar ist es vielleicht spannend, dieses Buch zu lesen. Es heißt Center Church, ist von Tim Keller geschrieben. Und ich glaube, es hilft viel zu verstehen, wie wir Gemeinde im 21. Jahrhundert leben können. Zutiefst biblisch, aber auch zutiefst bei den Menschen. Die zweite Sache, die sagen, nee, lesen, Marvin, da komme ich nicht mit, da habe ich keine Zeit. Aber ich habe Zeit, mir was anzuhören, ich habe Zeit, mir einen Podcast zu hören. Wir haben zwei Podcasts in der Vereinigung. Der eine ist Ehrlich Glaubt. Da geht es mit der Auseinandersetzung von Glauben in schwierigen Lebenssituationen, in Krisen. Und wir haben einen zweiten Podcast gestartet, Mission Impossible, wo wir Leute einladen, interviewen zu ihren Erfahrungen. Das sind meist Gemeindegründer oder Gründerinnen, die einen Weg mit Gott gehen und die Menschen erreichen. Und wir wollen von ihren Erfahrungen lernen. Die findet ihr bei Apple Podcasts, bei Spotify. Das Angebot, wenn ihr nicht viel lesen wollt, könnt ihr viel hören. Dann könnt ihr diesen Podcast hören. Und die sagen, nee, Podcast und Lesen ist beides nicht meins. Es gibt ein Angebot der Vereinigung, ein Mana-Weekend, wo es um Mission geht. Und ich werde dann einen Workshop halten zum Thema, wie können wir säkulare Menschen erreichen. Vielleicht war das immer noch nicht alles so praktisch und nahbar für euch, das kann ich gut verstehen. Ich glaube, es geht in der Predigt nicht, euch ein emotionales All-Inclusive-Menü zu liefern. Das hat ihr nicht bekommen von mir. Müsst ihr vielleicht mich irgendwann anders nochmal anhören. Ich glaube, es geht darum, unterwegs zu sein und zu lernen und lehren zu wollen, wie wir diese Menschen erreichen können. Dass wir auf dem Weg sind, und die Menschen besser verstehen müssen und die Bibel besser verstehen müssen. Das ist manchmal kompliziert, das ist manchmal komplex und manchmal könnte man vielleicht denken, dass man erst irgendwie studieren muss und einen Doktortitel machen muss oder habilitieren muss, um irgendwie ein guter Missionar zu sein, um ja wirklich die Menschen zu erreichen, wenn das so kompliziert ist, so komplex ist. Das Spannende ist, es gibt mehrere Konzepte oder auch Bücher, die geschrieben worden sind und die sich fragen, was der erfolgreichste Missionar ist. Und sie landen alle bei einem Konzept, was ziemlich ähnlich ist. Sie sagen, die erfolgreichsten Menschen sind nicht die Akademiker, die da ganz viel studieren, sondern es sind Menschen, die eigentlich 5 Sachen immer wieder machen. Das erste ist, die beten und sagen, Gott, welche Person in meinem Umfeld willst du, dass ich ganz besonders für sie bete, dass ich ganz besonders ihnen etwas Gutes tun? Welche Person in meinem Umfeld willst du durch mich ganz besonders erreichen? Und sie sind nicht die, die sie, ich sag mal, zutexten und richten der Gefahr, ich rede gern, einfach den Menschen irgendwas zu erzählen, sondern es sind Menschen, die zutiefst zuhören, die Fragen stellen. Wie geht es dir? Was beschäftigt dich? Was lässt dich nachts nicht schlafen? Was hast du Mühe, hinter dir zu lassen? Wovor hast du Angst in dein Leben? Ehrlich und offen mit den Menschen zu reden. Und die Menschen haben Sorgen, sie haben Sehnsüchte und sie reden gerne darüber. Jesus wurde Fresser und Säufer genannt, weil er so viel mit den Menschen gegessen hat. Ladet Leute ein zu euch nach Hause. Ladet sie ein zum Essen, geht mit ihnen essen, trinkt einen Tee, was auch immer. Beim Essen entstehen meist tiefe, ehrliche Gespräche. Tut ihnen Gutes, seid ein Segen für sie, schaut, wie ihr helfen könnt. Und dann gibt es so manchmal kleine Fenster, kleine Momente, wo sie fragen, du gehst damit ganz anders um. Warum machst du das Ganze? Glaubst du da wirklich daran? Der effektivste Missionar ist nicht irgendwie ein Dozent, ein Studierter, sondern es sind vielmehr Personen, ganz normale Gläubige, die nicht genau das beherzigen, den Menschen zuhören, mit Gott in Verbindung leben, sie einladen, mit ihnen essen, Zeit verbringen, ihnen helfen, Gutes tun. Das bewirkt manchmal viel mehr als vielleicht die beste Predigt. Ich habe das selber öfters erlebt, das ist ein Teil meiner Arbeit und es ist nicht immer leicht. Es ist nicht so, dass man, wenn man das anfängt, versuchen umzusetzen, dass man nach einem Jahr plötzlich 10 Leute taufen kann. Es wäre schön, aber es braucht viel länger. Wir reden davon und die Zahlen sind schon alt, weil ich habe sie schon vor 10 Jahren gehört, dass es mindestens 7 Jahre dauert, bis jemand, der säkular ist oder der gar nicht an Gott glaubt, anfängt an Gott zu glauben. Es ist nicht etwas, was von heute auf morgen geht, es sind vielmehr persönliche Beziehungen, die Zeit brauchen. Ich habe, bevor ich in die Schweiz gekommen bin, habe ich eine Person kennengelernt im Urlaub, habe festgestellt, dass ich in der Schweiz anfange als Prediger und sie in der Schweiz wohnt. Und wir haben darüber erzählt, was wir beruflich machen wollen und erzählt davon, Prediger zu werden. Und so sind wir ins Gespräch gekommen über Gott und den Glauben. Und wir haben viel diskutiert darüber. Und dann, wo ich wieder in der Schweiz war und diese Person dann auch, habe ich sie öfters eingeladen zum Essen. Sie besucht uns manchmal mittlerweile auch Christine und Liam. Und da sind viele Vorurteile dabei. Christen sind einfach die, die schwulenfeindlich sind, die einfach nur Missbrauch haben in der Kirche und extrem heuchlerisch sind. Das ist ihr Bild, was sie mitbringt. Und sagt daran, an so einen Quatsch, an so einen Nonsens kann sie nicht glauben. Das macht für sie alles keinen Sinn. Aber sie hat Sorgen, sie hat Sehnsüchte, sie hat Sachen, die sie bewegt und wir versuchen für sie da zu sein. Und wir waren mit einem Hauskreis von diesem Gemeindegründungsprojekt, wo sie dabei gewesen ist. Wir haben Chosen geschaut, also eine Serie über Jesus. Und ich habe gedacht, der Teil, also diese, es gab so verschiedene Episoden. Und die Episode, habe ich gerade gedacht, ist nicht die beste, um jetzt dieser Person zu zeigen. Und spannenderweise sind wir dann nach Hause gefahren, ich habe sie zum Bahnhof gebracht. Und dann sagt sie, heute habe ich zum ersten Mal verstanden, dass das mit dem Glauben ja wirklich etwas Gutes sein könnte. Es ist nicht so, dass sie sagt, jetzt, ich will jetzt glauben, lass mich taufen, Marvin, ich komme in deine Kirche. Ich habe zum ersten Mal verstanden, dass da etwas Gutes ist. Und jetzt sagt sie mittlerweile manchmal Krieg und mir, sie sagt, ich wünschte, ich könnte auch glauben. Es ist noch ein ganz langer Weg. Und es ist nicht so, dass man sofort irgendwie vielleicht die Resultate, die Ergebnisse sieht, aber es lohnt sich, glaube ich, in Beziehungen zu investieren, mit Menschen mitzugehen, für sie da zu sein und Gott an ihrem Herzen wirken zu lassen. Ich träume von einer Gemeinde, die so Brücken baut zu anderen Menschen, die nicht einfach ihre Zugbrücke eingezogen haben und in ihrer Burg der Glückseligkeit wohnt und wartet, bis Jesus wiederkommt. Ich träume von einer Gemeinde, die draußen bei den Menschen lebt, wie Jesus es gemacht hat. Er hat mitten unter ihnen gelebt. Ich träume von einer Gemeinde, die da sind für Menschen, die ihnen zuhören, die wissen, was sie bewegt, die anderen Menschen. Die ihnen zuhören, die ihnen Gutes tun, die mit ihnen zusammen essen. Die Anknüpfungspunkte finden, wo man Brückenpfeiler einschlagen kann. Die Brücken zu anderen Menschen bauen. Das geht nicht immer sofort und manchmal stellt auch eine Brücke ein. Das ist ganz normal. Die sich auf die Suche machen, wieder lernender zu werden. Schau, Jesus liebt dich und mich. Er ist für dich und mich gestorben. Er will mit uns im Himmel sein. Er hätte das mit der Mission auch selber machen können. Er hat einfach die Steine sprechen lassen können. Und sie würden viel besser sprechen als ich. Sie würden sicherlich langsamer sprechen. Und verständlicher. Er könnte auch die Engel schicken. Die wären sicherlich bessere Rhetoriker. Aber er will dich und mich gebrauchen. Ich glaube, weil es vor allem für dich und mich eine Aufgabe ist, weil sie dich und mich im Glauben weiterbringen wird, wachsen lässt. Klar, es ist schön, eine Ferienwohnung am See zu haben oder in Tessin. Es ist sicherlich schön, ein neues Auto fahren zu können. Oder sicherlich schön, eine fette 3A-Säule zu haben. Ich träume auch von Urlaub in der Südsee und manche Fernsehdokumentationen sind vielleicht wirklich spannend und TikTok kann richtig lustig sein. Aber ganz tief in dir drin wird es dich nicht erfüllen können. Wird es nur kurzfristig etwas geben können. Wirklich dich zu erfüllen und wirklich eine Aufgabe, eine Bedeutung zu haben, ist, glaube ich, viel wichtiger als kurzfristig irgendwie Glück zu erleben. Jesus will dich und mich gebrauchen, diese Brücken zu bauen. Ich glaube, weil es dir und mir gut tut. Ich glaube, weil es eine bessere Herausforderung ist, sich auf den nächsten Marathon vorzubereiten. Ein Abenteuer, was erfüllender ist, als einfach nur in Thailand Backpacking zu gehen. Ein Dienst, der wichtiger ist, als beim MI6 oder beim FBI zu arbeiten. Ich glaube, dass es dich und mich geistlich fit hält. Dass wir nicht geistlich übergewichtig werden. Gut im Reden und Denken, aber schlecht im Handeln und Tun. Nicht alle Wahrheit für uns behalten, sondern dass wir als seine Kinder in dieser Welt Brücken zu den anderen Kindern Gottes bauen, die noch nicht wissen, dass sie Kinder Gottes sind, die noch nicht wissen, dass Gott sie liebt. Gott fragt dich vielleicht heute ganz besonders, willst du mit mir Brücken bauen? Amen.